Ja, zum einen wird das von Fachleuten ja auch Polizei-Light genannt, also LIGHT. Diese Form von Polizei ist eigentlich eine Notlösung, weil sich die Länder entschieden haben, den Status der Vollzugspolizei aufzuwerten und wir in Deutschland prinzipiell 3 Jahre ausbilden, Vollzugspolizisten, also Menschen, die tatsächlich in andere Rechte eingreifen dürfen, in hoheitliche Aufgaben machen bzw. in Menschenrechte eingreifen, die sollen gefälligst gut ausgebildet sein. Das hat man auch durchgehalten bislang. Einige Bundesländer haben sogar eine zweigeteilte Laufbahn, die nur noch gehobenen und höheren Dienst haben. Das ist nochmal eine Aufwertung. Daraus ist aber jetzt offenbar ein Vakuum entstanden, dass nämlich für die sogenannten einfachen Tätigkeiten, also Objektschutz beispielsweise oder Fahrdienste, teure Kommissare in Anführungszeichen eingesetzt werden. Und da sind einige Bundesländer jetzt auf die Idee gekommen, Hessen hat das schon längere Zeit, auch eine Leitpolizei zu installieren, die aus Angestellten besteht, die in der Tat sehr viel kürzer ausgebildet sind. Und Sie können sich vorstellen, dass bei einer 12-wöchigen Ausbildung nicht das vermittelt werden kann, was in 3 Jahren vermittelt wird. Also zum Beispiel Aushalten von Spannungen, Deeskalationsstrategien, die müssen ja nicht nur vermittelt werden und gelehrt werden, die müssen ja auch trainiert und eingeübt und bewertet und reflektiert werden. Und für all das ist keine Zeit. Im Übrigen sind die Einstellungsvoraussetzungen auch für diese Angestellten wesentlich geringer als für die Vollzugspolizei. Insoweit ist polizeipolitisch gesprochen das ein Rückschritt in die Deprofessionalisierung.
Ja, diese 12-wöchige Ausbildung richtet sich ja an diejenigen, die schon auf dem Boden der FDGO stehen angeblich. Wie kann sowas überprüft werden? Wird der Verfassungsschutz da kontaktiert oder wie versuchen die das sicherzustellen?
Im Einzelfall weiß ich das jetzt nicht ganz genau, aber für eine normale Anstellung im öffentlichen Dienst wird nicht jeder gleich vom Verfassungsschutz überprüft. Das geschieht erst, wenn man da tatsächlich mit geheimhaltungsbedürftigen Sachen zu tun hat. Es gibt eine Regelanfrage im Bundeszentralregister. In der Regel sind das öffentlich zugängliche beziehungsweise auch für andere Positionen im öffentlichen Dienst geltende Kriterien. Also wenn Sie beispielsweise bei der Stadt angestellt werden, wird auch so eine Abfrage gemacht. Da geht es noch nicht um aktive Nachfrage, ob man tatsächlich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt, sondern es ist im Prinzip eine Negativabfrage. Es wird halt geguckt, ob schon mal was Einschlägiges von Ihnen bekannt ist, ob Sie schon mal aufgefallen sind, weil Sie gegen die FDGO zum Beispiel agiert haben. Aber das darf man sich nicht allzu intensiv vorstellen, diese Nachfrage.
Also kann es dazu kommen, wie jetzt dieser Fall mit dem Staatsanwalt, der davor in der NPD aktiv war, in die Richtung könnte man sich das vorstellen, dass solche Leute mit den Flüchtlingen eingesetzt werden?
Das ist rein theoretisch vorstellbar, in der Tat. Das kommt auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder vor, dass einer oder zwei oder sowas darunter sind. Da würden bei mir jetzt aber noch nicht die Alarmglocken läuten, denn massenhaft werden Rechtsradikale nicht in diesen Dienst drängen. Das würde schon auffallen. Aber im Einzelfall kann man das nie ganz ausschließen. Das ist eben so. Das ist ein Risiko, das auch stattfinden kann, wenn sich Menschen, die schon im öffentlichen Dienst sind und bisher völlig unauffällig verhalten haben, dann radikalisieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Auch das kann man nicht ganz ausschließen. In der Regel fällt es dann irgendwann auf, dass zum Beispiel die Symbole verwenden, die rechtswidrig sind, oder Sprüche machen, die rechtswidrig sind. In der Regel fällt es dann irgendwann auf im Kollegenkreis und wird dann auch das ein oder andere Mal skandalisiert. So wie jetzt vor kurzem bei einem Hamburger Polizeibeamten zum Beispiel in seiner Privatwohnung Waffen gefunden wurde und eine Reichskriegsflagge. Der war auch völlig unauffällig. Das erzählen hier Kollegen. Der hat nie was Rechtswidriges getan oder was Rechtslastiges getan. Das sind so Punkte, da ist kein öffentlicher Dienst richtig gefeit vor. Die Vermutung, dass jetzt in diesem Kreis der Wachpolizisten auffällig viel mehr rechtsgerichtete oder autoritative Persönlichkeiten einrücken als in der Polizei, ist zunächst mal reine Spekulation. Das müsste man genau überprüfen. Ich würde mal davon ausgehen, dass der Staat Sachsen, das Land Sachsen, jetzt alles dafür tut, um genau diese Befürchtungen eben nicht wahr werden zu lassen.
Ja, im Großen und Ganzen wirkt es ein bisschen wie eine staatlich finanzierte Bürgerwehr, ja, mit ein bisschen mehr Ausbildung.
Dem würde ich nicht zustimmen. Wir haben nochmal Verschärfungen. Ich würde Ihrer Vermutung zustimmen, wenn es sich um so etwas wie einen freiwilligen Polizeidienst handelt. Das gibt es ja auch noch. Ja, das gab es in Bayern auch als Sicherheitswacht zum Beispiel. Das gab es in Baden-Württemberg. Das nenne ich Laisierung. Also wenn Laien ehrenamtlich sozusagen in den Polizeidienst überführt werden und dort nach Feierabend Dienst machen. Dann könnte man sagen, da gibt es vielleicht so Attitüden, das hat auch Züge von Bürgerwehr oder Organisiertheit von Bürgern, die dann in der Nachbarschaft umherstreifen und sich Autorität selbst verschaffen. Bei der Wachpolizei habe ich diese Befürchtung nicht, weil die immerhin, die sind im öffentlichen Dienst Vollbeschäftigte. Das heißt, sie unterliegen auch in der Regel polizeilicher Führung und Kontrolle. In Hessen ist das zumindest so, dass die Wachpolizei dort von der Landespolizei natürlich ausgebildet und auch unter ihrer Regie eingesetzt wird. Da muss man also nicht befürchten, dass sich da Dinge verselbstständigen oder privatisieren, zumindest nicht in einem größeren Maß, als es sonst in der Polizei geschehe. Also diese Gefahr sehe ich explizit nicht von Bürgerwehr. Da gibt es ganz andere Konstellationen von Zusammenschlüssen, die ich für problematisch halte. Aber Wachpolizei würde ich da eher nicht verorten.
Soweit ich das jetzt gehört habe, werden die Leute auch in der Waffe ausgebildet in diesen 12 Wochen. Ja. Ist das irgendwie kritisch zu beurteilen aus Ihrer Sicht?
Naja, rechtsstaatstheoretisch ist das natürlich immer eine sehr zwiespältige Geschichte. Wann möchte ich jemanden vertrauen oder gestatten, dass er eine Waffe führt, wenn er im öffentlichen Dienst ist? Klar, wir haben eine ähnliche Problematik auch beim privaten Sicherheitsgewerbe. Um dort einen Waffenschein zu machen, muss man nicht so ganz viel können. Da muss es eine Zuverlässigkeitsprüfung geben. Da muss man dann lernen, die mit der Waffe umzugehen. In der Regel hofft man darauf, dass die nie zum Einsatz kommt, denn die darf im Prinzip nur zur Notwehr eingesetzt werden. Ich halte den ganzen Vorgang, Waffen an Menschen zu verteilen, die sich nicht ausreichend darauf vorbereiten können, also auch mental sich mit der Verantwortung, die sie dann tragen, nicht richtig auseinandersetzen können, für insgesamt problematisch. Ich würde mir schon mehr Waffenfreiheit wünschen in der Polizei auch. Ne? Das könnte man ja durchaus, da könnte man sich ja ausnahmsweise auch mal Vorbilder holen von Großbritannien zum Beispiel. Aber diese Menschen gleich alle zu bewaffnen, halte ich für unklug.
Ja, gerade eben ist es ja auch in den USA wieder ein Thema, die Entmilitarisierung der Polizei. In Deutschland ist es auch immer zu verstärkter Militarisierung der Polizei gekommen, könnte man sagen. Da gibt es keine Gegenstimmen.
Ja, das spielt sich aber am anderen Ende der Polizei ab. Also das, was man so ein bisschen mit militärischer Attitüde durchaus fassen könnte, spielt sich ja jetzt im Moment zum Beispiel bei dieser sogenannten BFE Plus ab, also wo sozusagen schon besonders ausgebildete Beamte nochmal aufgerüstet werden mit Kriegswaffen und mit Langwaffen, weil man glaubt, nur die schützen uns vor islamistischem Terrorismus. Das halte ich insgesamt für Unfug und auch für politisch unklug. Weil es natürlich zu einer Aufrüstung von Polizei führt. Allerdings kann man dort nicht mehr sagen, dass da handwerkliche Fehler gemacht werden. Ich würde insbesondere dem Vergleich deutsche Polizei, US-amerikanische Polizei überhaupt nicht eingehen. Da sind wir weit außen vor. Also selbst was das Ausmaß an getöteten Polizisten in Deutschland anbetrifft, da muss man immerhin wissen, dass wir 2012, 2013, 2014 keinen einzigen getöteten Polizisten in Deutschland durch Fremdeinwirkung hatten. 2015 ist es jetzt wieder zu Weihnachten passiert in Hessen. Da ist jemand niedergestochen worden und getötet worden. Aber unsere Mortalitätsrate liegt ja weit, weit unter der von den USA. Und umgekehrt wird bei uns auch nicht geschossen wie im Wilden Westen. Also da bin ich relativ, sagen wir mal, zuversichtlich, dass das auch nicht eskaliert. Allerdings eine schleichende Militarisierung von Polizei im Sinne von Aufrüstung gegenüber einem vermuteten Feind, das macht mir schon ein bisschen Sorge, weil dieser Feind damit auch aufgewertet wird. Ja, in Frankreich spricht man jetzt schon von einem Kriegszustand. Und in dieser mentalen Umhüllung gedeihen natürlich auch so manche Fantasien, dass man sich noch mehr aufrüsten muss. Und die Reaktion auf ein Unglück ist in Deutschland immer Aufrüstung. Per Gesetz, per Videoüberwachung, per Personal, per Ausstattung. Irgendwas passiert in unserer Umgebung, ob das jetzt Paris ist oder ob das in Norwegen der Fall Brevik war. Immer wird nach stärkeren Mitteln gerufen, um uns davor zu schützen. Da ist viel Symbolpolitik dabei. Ich finde, da ist auch viel Angst dabei und Angstbewältigung. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass sozusagen diese Phase, wo die Polizei als Dienstleister angesehen wurde und die Bevölkerung als Kunde, wo man mit der Zivilgesellschaft quasi auf Augenhöhe kommunizieren wollte, wo man sozusagen die Polizei auch sehen wollte als jemand, der bürgerorientiert ist, ja, dass diese Phase langsam zu Ende geht und wir uns wieder sehr auf Kriminalitätsbekämpfung, Terrorismusbekämpfung, Sicherheitsproduktion konzentrieren, das entfernt die Polizei ein bisschen von ihrer Nähe zur Zivilgesellschaft. Das kann man insgesamt sehr skeptisch sehen. Ich tue das. Allerdings vom Professionalisierungsgrad her, also können die mit Waffen umgehen zum Beispiel. Das würde ich bei den voll installierten Vollzugsbeamten, also auch die, die jetzt diese neuen G36-Waffen tragen, bejahen. Ja, also die können das, die üben das auch täglich oder wöchentlich. Das heißt, hier ist nicht zu erwarten, dass damit Unfug getrieben wird. Ganz anders bei Leuten, die 12 Wochen eine Grundausbildung machen und dann in der Regel eine Pistole, wahrscheinlich irgendwann auch eine Maschinenpistole in die Hand bekommen. Da bin ich mir nicht sicher, ob die ihrer Verantwortung gerecht werden können.
Gerade dieses Schreien nach Aufrüstung bzw. nach verstärkten Regelungen und Eingriffen kommt ja immer sehr stark von den Polizeigewerkschaften, von den drei großen. Und die tun sich jetzt gerade in der sogenannten Flüchtlingskrise doch stark damit hervor, dass sie immer wieder neue Forderungen bringen und vor allem der einen Seite wie auch der anderen Seite, das ist ziemlich lustig zu beobachten, immer wieder Stichworte geben. Also es wirkt so ein bisschen, als wollten sie sich aufteilen und ihre Mitglieder aufteilen. Die einen sind ein bisschen weiter rechts, die anderen sind ein bisschen weiter links und so teilt man sich seine Mitglieder auf.
Also Ihre Beobachtung ist durchaus richtig, wobei wir da nochmal unterscheiden müssen von den drei Gewerkschaften, wovon eine keine Gewerkschaft ist, sondern eine Berufsvertretung. Also der BDK, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, hat in der Regel eine moderierendere Haltung. Die sind etwas moderater, gehen etwas überlegter vor. Auch die Gewerkschaft der Polizei, die traditionell SPD-nah ist oder sozialdemokratisch orientiert, hat mit ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Radek, der sehr früh zum Beispiel gesagt hat, dass wir keine Aufnahmezentren haben wollen, hat sehr früh auch ein Signal gegeben. Das wird im Moment ein bisschen überrollt durch die neue Personaldebatte. Diejenigen, die am radikalsten Forderungen stellen, auch Forderungen, die tatsächlich für mich auch gefährlich sind und kritisch, das ist die Deutsche Polizeigewerkschaft. Wenn man da einige Interviews liest, denkt man schon, das geht richtig radikal in Richtung mentale und tatsächliche Aufrüstung. Und Sie haben sehr recht, es geht da in erster Linie darum, die Klientel zu befriedigen, die sie wieder wählen sollen. Und die Gewerkschaften in der Polizei haben immer das Problem, dass sie keine richtigen Gewerkschaften sind, sondern im Prinzip Lobbyisten für ihre Mitglieder und für mehr Sicherheit, weil sie keine Kampfgewerkschaft sind. Also die haben überhaupt keinen richtigen Kontrapunkt gegenüber der Polizeiführung, sondern das merkt man ja auch in den Funktionären, die sich dauernd äußern. Sie gerieren sich ja als die besseren Experten. Ja, also es würde nie einem Gewerkschafter von VW oder IG Metall einfallen, zu sagen, wie die Politik des Unternehmens zu bestimmen sei. Die Vorsitzenden der Polizeigewerkschaften machen das mit großer Selbstverständlichkeit. Erklären sie uns die Sicherheitslage und tauchen in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, als Experten, als die wirklichen Experten auf. Und alle vergessen, dass sie eigentlich Lobbyisten sind. Ja. Als Lobbyisten dürfen sie auch Forderungen stellen. Aber statt sich um das Personal und um andere Dinge zu kümmern und sich dabei zu beschränken, werden gleich Sicherheitsszenarien, in der Regel apokalyptische, entworfen und daraufhin dann Forderungen gestellt, die zum Teil auch in die Politik einfließen. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass auch die SPD fordert, oder aus Kreisen der SPD, das ist ein relativ konservativer Kreis der SPD, die 30.000 Polizisten mehr fordern. Jetzt weiß ich nicht genau, ob die Polizisten und Soldaten meinen, aber die Zahl 30.000 steht im Raum. Das muss mal jemand durchrechnen und da muss mal jemand erklären, wie das gehen soll. Ja, auch in Nordrhein-Westfalen oder bei der Bundespolizei sollen jetzt signifikant mehr Personen eingestellt werden in den Polizeidienst. Kein Mensch kann erklären, wo die herkommen sollen. Denn jetzt schon ist es zum Teil schwierig, geeignetes Personal zu rekrutieren, weil wir nehmen ja nicht jeden. Das knüpft an das Thema Wachpolizei an. Die Leute, die zur Wachpolizei gehen, würden eben den Aufstieg in die richtige Polizei nicht schaffen, weil sie zum Beispiel keine Bildungszertifikate haben. Wir nehmen im Moment sehr stark nur noch Abiturientinnen und Abiturienten in die Polizei. Die brauchen entsprechende Leumund, entsprechende Zertifikate, Zeugnisse, Gesundheitszeugnisse etc. Das heißt, der Markt ist gar nicht so unendlich groß. Ich möchte jetzt tatsächlich mal wissen, wie die Bundespolizei 3.000 Beamte mehr einstellen will, woher die kommen sollen. Oder Nordrhein-Westfalen 500 auf einen Schlag mehr, als sie sowieso einstellen. Wir müssen sowieso 1.000 Leute einstellen, um die Abgänge zu verkraften. Das alles sind hochsymbolische und hoch, sagen wir mal auch, das sind auch ein bisschen populistische Forderungen. Ja, da wird so getan, als tue man was. Aber wenn man nachher ins Kleingedruckte schaut, merkt man, dass da doch die eine oder andere Forderung gar nicht erfüllt werden kann. Im Übrigen ist Gewerkschaft jemand, also ich vergleiche es ein bisschen mit kleinen Kindern, die sagen nie, wann genug ist. Ja, also seit ich Gewerkschaftsarbeit untersuche, höre ich immer wieder die Forderung nach mehr. Nach mehr von allem. Mehr Personal, mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Respekt, mehr Gesetze, also bessere Gesetze, mehr Schutz. Und das ist ein unstillbarer Durst nach mehr. Kein Mensch sagt, wann es genug ist. Wir haben in Hamburg beispielsweise mal so ein Experiment wider Willen sozusagen gemacht, das 2003, glaube ich, war das 2004, vom Land Berlin mehr als 500 Polizeibeamte, die dort studiert haben, aber nicht in den Polizeidienst übernommen worden sind, nach Hamburg übernommen worden sind. Das heißt, wir haben auf einen Schlag von heute auf morgen mehr als 500 Personen mehr in der Polizei gehabt. Bei einem Personalkörper von 8000 Vollzugspolizisten war das schon eine ganze Menge. Dadurch ist nicht mehr Sicherheit entstanden. Ja, also weder die Kriminalstatistik hat sich geändert, noch haben sich die Forderungen der Gewerkschaften geändert. Nach 2 Jahren war dieselbe Forderung. Wir brauchen mehr Personal. Es ist von allem zu wenig da. Wir brauchen unheimlich viel mehr. Das heißt, dieses zusätzliche Personal verschwindet auch ganz schnell in den Alltagssituationen. Und dann wird wieder mehr gefordert. Da muss ich auch mal die Frage stellen, die stelle ich ja auch Gewerkschaftlern, ohne da befriedigende Antworten zu bekommen. Wann ist denn genug? Ja, aber diese Frage, wann ist genug Polizei da, ist eben nicht zu beantworten. Insofern erstaunt mich das nicht, dass jetzt gerade die Forderung nach mehr ist. Was mich erstaunt, ist in der Tat aber die Bereitschaft der Politik, dem zuzuhören und auch Zugeständnisse zu machen. Es ist offenbar jetzt im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage und mit den Nachwehen von Köln sehr leicht, Personal zu fordern und auch Zusagen zu bekommen, neues Personal zu bekommen. Ich vermute, dass sich das auch wieder irgendwann legt und dass an einer bestimmten Stelle nicht nur die Innenminister und Senatoren, sondern dann auch die Finanzminister wieder die Oberhand gewinnen und sagen, wir sollen das bezahlen überhaupt. Ja.
Was ich ja auch eigentlich einen großen Skandal fand, der Herr Wendt von der Gewerkschaft der Polizei, glaube ich, war das.
Deutsche Polizeigewerkschaft
sich ja auch zu Wort gemeldet bei Hart aber fair und hat dort behauptet, dass Polizisten, dass er wüsste, dass Polizisten ihre Anträge abfälschen oder beziehungsweise verbessern, je nachdem, und musste danach wieder zurückrudern, dass das nicht vorkommt, weil das ja praktisch Fälschung wäre. Und das wird auch nicht großartig bemängelt oder sonst irgendwas, sondern es wird wieder jetzt nicht groß beachtet, dass eigentlich dieser Experte, als er sich immer ausgibt, auch selber mal zurückrudern muss, weil er was Falsches behauptet im Fernsehen.
Das wundert mich auch die ganze Zeit, auch bei den ganzen Prognosen. Herr Wendt sagt ja auch ganz oft, ich warte auf den ersten toten Polizisten. Ja? Bei irgendwelchen Sachen, die anstehen, Gipfeln, Blockupy oder was auch immer, 1. Mai. Also diese Horrorszenarien, das erinnert mich schwer an Zeugen Jehovas, die auch immer sagen, die Welt geht unter. Wenn sie dann doch nicht untergeht, wieder erwarten, stehen die aber am nächsten Tag wieder da und sagen, aber nächstes Mal geht die Welt unter. Und so funktioniert die Skandalisierungspolitik einiger Gewerkschaftsfunktionäre auch. Sie malen Horrorszenarien an die Wand, übertreiben damit maßlos, werden aber nie darauf sozusagen auch verantwortlich dafür gemacht, dass ihre Dinge entweder nicht zutreffen, ihre Prognosen, oder auch ganz einfach die Sachen nicht stimmen. Wobei das ja ein Erkennungsmerkmal von Populismus ist, dass immer ein Körnchen Wahrheit dabei ist und es eine hohe Nachfolgebereitschaft gibt, dem auch Glauben zu schenken. Und was Herr Wendt halt gut kann, ist sozusagen Stimmungen einzufangen und Stimmungen zu bedienen und Bedürfnisse zu bedienen. Insofern wundert mich das auch nicht ganz, dass er jetzt so populär auch gehört wird, weil das genau das ist, was viele verängstigte Menschen hören wollen, dass jemand mal so richtig auf die Pauke haut und so richtig sagt, was alles im Argen liegt. Wir sind im Moment leider nicht in der Situation, wo Nachdenklichkeit und Vorsicht und solche Dinge große Konjunktur haben. Da wird eher gebollert und mal lautstark was gesagt und nachher so getan, als sei nichts gewesen.
Was ja auch noch ein großes Problem ist, meiner Meinung nach zumindest, ist, dass zwar die Polizei immer wieder ihre Forderungen stellen kann, aber dass die Justiz auf der anderen Seite nicht hinterherkommt, weil die ja keine eigenen Sprecher hat, keine solche Lobby, die immer für mehr Staatsanwälte, für mehr Richter sich einsetzt. Da kann ja auch kein Recht gesprochen werden.
Ja, mir ist jetzt nicht ganz klar, ob das tatsächlich ein quantitatives Problem ist, also ob es zu lösen wäre mit mehr Richtern oder Staatsanwälten, oder ob es auch ein strukturelles Problem ist, dass zum Beispiel Rechtsprechung bei uns sich ganz anders entwickelt als der Stammtisch es möchte.
Ja? Ja, okay.
Und es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass unsere Rechtsprechung zwar nicht so publikumswirksam ist und nicht so schnell funktioniert, wie sich das manche wünschten, dass sie aber gleicherweise doch relativ effektiv ist, wenn es darum geht, zum Beispiel Biografien von insbesondere jugendlichen Tätern irgendwann auch wieder mal zu begradigen, ja, und den Ausstieg aus der Kriminalität zu ermöglichen. Was mich wundert, ist im Moment, wie selbstverständlich heutzutage Richterschelte und Rechtsschelte betrieben werden darf. Ja, wer alles seine Stimme erhebt und die Justiz beschimpft, dass sie zu schwach ist, dass sie zu milde ist insbesondere, das findet im Moment ein sehr starkes Gehör, insbesondere wenn es darum geht, wenn nicht deutsche Täter zu bestrafen sind. Da schießen ja die Fantasien ins Kraut und alles beklagt sich, dass die Justiz dem nicht nachkommt. Ich finde es sehr wohltuend, dass Justiz ziemlich weit weg ist von den Stammtischen unserer Republik. Wenn da alles erfüllt wird, und es gibt leider auch einige Polizeifunktionäre, ich sage jetzt nicht die Polizei, ich nehme die Polizei ausdrücklich von dieser Kritik aus. Da gibt es im Übrigen auch eine ziemlich gute Arbeitsteilung zwischen der Polizeiführung oder den Polizeivertretern und den Gewerkschaften. Also die Polizei nehme ich aus, aber es gibt Polizeifunktionäre, die sehr in diese Kerbe auch hineinhauen und die sich damit sehr viel Popularität verschaffen, dass sie Richter beschimpfen, zu milde zu sein. Das hätte man früher, glaube ich, stärker skandalisiert, und ich bin völlig Ihrer Meinung. Ich glaube, der Justiz fehlt es an entsprechenden Interessenvertretungen nach außen, die sich auch in Konkurrenz zu anderen Interessenvertretern begeben.